Hallo, ich bin Sabine Lanius und begrüße dich zur 12. Folge von Bewerbungsstark mit Sabine Lanius. Du bist hier richtig, wenn du wissen möchtest, wie du dich heutzutage als Führungskraft im Bewerbungsprozess authentisch positionieren kannst, was du von Bewerbungsverfahren zu erwarten hast und wie sich der Jobmarkt aktuell entwickelt. Ab sofort gibt's meinen Podcast und das Video dazu immer schon am Freitag Spätnachmittag oder frühen Abend, damit du einfach mehr Zeit hast, es dir anzuhören oder anzusehen. Heute geht's bei mir sehr stilvoll zu. Lass dich überraschen. Los geht's.
Sie ist Stilcoach, Einkleiderin für Firmenauftritte und sie hat schon etliche sehr gute Stilratgeber geschrieben. Du kennst sie vielleicht aus der Kolumne Starlight Express beim Manager Magazin Online oder vielleicht auch durch eines ihrer Bücher. Zudem ist sie seit 2014 Mitglied im Deutschen Kniggerat. Sie selber hat einige Jahre Erfahrung als Führungskraft und dadurch hat die studierte Modedesignerin einen großen und breiten Praxisschatz. Herzlich willkommen, Katharina Starley.
Herzlich willkommen, liebe Hörer und Zuschauer.
Wir zwei kennen uns ja aus dem echten Leben und du bist mir schon damals immer aufgefallen. Wir kennen uns vom Tango-Tanzen, weil du mir immer mit deiner dezenten Eleganz aufgefallen bist. Und es macht mir immer große Freude, solche Frauen zu sehen. Heute wollen wir uns ja aber über was anderes unterhalten. Und zwar hätte ich gerne dein Know-how und deine Meinung, deine Tipps und Gedanken dazu zum Thema Online-Vorstellungsgespräche. Es hat sich ja jetzt viel geändert dadurch, dass wir jetzt ungefähr ein Jahr lang in dieser hauptsächlich in der Online-Welt bewegen. Ich erlebe, dass Menschen immer mehr casual werden. Aber wie ist denn das bei Vorstellungsgesprächen? Was meinst du denn? Wie casual darf es denn sein im Vorstellungsgespräch?
Das spricht ja im Grunde genommen zwei Ebenen an. Auf der einen Seite haben wir die Casualisierung. Und wenn wir die nochmal ein bisschen differenzierter anschauen, wo kann die überhaupt stattfinden? Lässiger werden in der Kleidung können wir durch eingesetzte Stoffe, durch die Mitte, die wir tragen und durch die Bekleidungsteile, die wir tragen. Also Bekleidungsteil bedeutet, ich trage vielleicht als Mann mal eine Weste anstatt eines Sakkos oder Sakko und Weste. Ja, das heißt, ich kann mit diesen Stellschrauben regeln, wie angezogen und formell ich wirken will. Und das andere ist dann eben noch der zusätzlich beengende Ausschnitt einer Bildkamera, der uns auch vorgibt, dass wir den Rahmen hier sehr gut bespielen müssen, weil wir letztlich haben wir für den ersten Eindruck nur eine sehr kurze Möglichkeit. Und dieser erste Eindruck, der muss stimmen und der muss gut gespielt werden. Und diese beiden Themen gilt es ein bisschen abzuwägen. Und das hat in der Vergangenheit auch so ein bisschen dazu geführt, Vergangenheit meine ich das letzte Jahr seit Corona-Beginn, hat es dazu geführt, dass viele Leute sich angewöhnt haben, oben schick zu sein und unten eher betont lässig oder betont bequem gekleidet zu sein. Also oben hui, unten pfui. Und das ist vielleicht ein erster Tipp, den ich auch heute schon mal weitergeben möchte. Das funktioniert von der Energie und von der Grundhaltung her nicht wirklich, weil Kleidung ist eine Haltung und nicht einfach ein Bekleidungsteil.
Richtig, wie ich habe letztlich schon bei Sebastian erzählt, wenn ich arbeite, muss ich Schuhe tragen. Ne?
Das ja, ist auf alle Fälle, das empfiehlt sich auf alle Fälle.
Ja, ja. Und du hast gerade von diesem Rahmen, den wir hier gestalten müssen,
gesprochen. Ja, ja.
Was gibst du da männlichen oder auch weiblichen Führungskräften für Empfehlungen, wie sie das gut machen können?
Na, es geht ja auch darum, die Persönlichkeit rüberzubringen. Das heißt, der Auftritt sollte immer authentisch sein oder integer, um mal einen anderen Begriff zu verwenden. Ich persönlich finde, dass die Authentizität überstrapaziert ist. Authentisch heißt nicht, ich hänge im Hoodie rum, weil so bin ich nun mal. Das kann man ja bei vielen sehr jungen Teilnehmern der virtuellen Community beobachten, die einfach denken, sie müssen sich nicht mehr kleiden für andere. Und letztlich sind Aussehen, Auftreten und Benehmen immer noch eine Botschaft, die beim Empfänger ankommt oder die nicht ankommt. Und wir haben in einer Welt, die zunehmend von virtuellen und auch von bewegten Bildern gefüttert wird, haben wir oft keine Zeit mehr, das zu sagen, wofür wir stehen. Das ist dieser erste Eindruck über das Bild, diese erste Chance, die wir haben. Und deshalb muss die Kleidung diese Sprache sprechen, stellvertretend für uns. Und wenn wir nochmal auf diesen engen Bildausschnitt eingehen, also einmal ist natürlich eine Frage, wie schön mache ich mich überhaupt? Ist der andere es mir wert gewesen? Mit einem sich ein bisschen schick machen signalisiert man ja auch, dass es der andere einem wert war, der Anlass und man sich selbst auch.
Ja.
Nachlässige Kleidung retroreflektiert immer auch auf die eigene Persönlichkeit und auf die eigene Haltung zur Sache. Das ist das, was ich meine, wenn ich sage, Kleidung ist auch eine Haltungsfrage. Darum rate ich auch absolut davon ab, zu sagen, oben schick und unten schäbig. Das kann nicht funktionieren. Das ist das Thema mit den Schuhen, was du ja erwähnt hast.
Ja.
Und in dem engen Bildausschnitt sollte man auf der einen Seite den Betrachter unterhalten. Also ein berühmter Regisseur hat auch mal gesagt, du sollst deine Zuschauer nicht langweilen. Jetzt könnte man gerade bei uns beiden, wir haben uns jetzt unverabredet, beide in dunkelblau gekleidet, um uns zielgruppengerecht zu kleiden. Das ist das Erste, was Kleidung auch immer sein sollte, enger bezogen. Ich überlege mir also nicht nur, wie fühle ich mich heute? Wie will ich wirken? Sondern ich überlege mir in allererster Linie, wer sitzt mir gegenüber? Und diese Zielgruppe, die kennen du und ich heute gar nicht so genau. Wir kennen sie nur von der Vorstellung her. Das heißt, wir können genauso gut Vorstände aus konservativen Unternehmen vor uns sitzen haben, die genau solche Positionen auch anstreben, wie wir Manager oder Managerinnen haben können. Ich meine immer auch das generische Maskulinum. Also die Frauen, bitte fühlt euch mit angesprochen. Also die vielleicht ganz andere Berufe ausüben, die in der Werbebranche oder in anderen Unternehmen unterwegs sind, aber eben in Führungspositionen. Kleidung sollte immer empfängerbezogen sein.
Ja. So,
der Bildausschnitt, der enge Bildausschnitt. Auf der einen Seite wollen wir unterhalten und auf der anderen Seite auch nicht überfordern.
Ja.
Und das sieht man ganz häufig, wenn man Politikerinnen vor der Kamera beobachtet. Gerade Frauen machen häufig den Fehler, sie knallen sich zu mit Elementen, die letztlich von der Ausstrahlung ablenken. Da sieht man dann schulterlange Haare, dann sieht man noch einen Blazerkragen, einen Revierkragen, dann noch eins dieser oft nicht sehr hochwertig produzierten Tücher um den Hals gewickelt und dann oft noch einen Ohrring, den sie im normalen Leben nicht tragen würden, den sie aber für die Kamera angezogen haben. Mhm. Das sind dann zu viele Elemente. Also ruhig nochmal schauen, was möchte ich von mir zeigen, was möchte ich betonen, was ist auch schön an mir, wo gucken Menschen gerne hin, habe ich ausdrucksvolle Augen, habe ich einen besonderen schönen Mund zum Beispiel. Das sind Fragen, die sich auch beim Make-up absolut stellen. Sitzt meine Frisur, ist natürlich in Corona-Zeiten ein Thema, das wir alle irgendwie haben. Viele Frisuren haben in der Vergangenheit nicht gesessen, aber das ändert sich ja hoffentlich in den nächsten Wochen wieder. Das sind Themen, die wir haben. Aber bei Frauen kann ich ganz klar sagen, Frauen räumt den Hals frei. Also auch wenn ihr das schönste schulterlange Haar habt, viele Frauen sehen mit den vielen Elementen dicht am Hals aus, als hätten sie keinen. Und der Hals ist aber trotzdem ein Kommunikationsmittel, das was einer Frau Beweglichkeit gibt. Ich meine, das sind ja auch Elemente, die man auch in einer Führungsposition zeigen will. Ich bin beweglich, ich bin agil. Ja, ich kann mich auf Situationen anpassen, ich kann mich auf Menschen einstellen. Das sind Sachen, die man als Führungskraft auch zeigen will. Ja, und bei Männern auch die gleiche Überlegung. Machen Sie bitte die Sitzprobe und gucken Sie, wenn Sie zum Beispiel Weste und ein Sakko tragen, Krawatte wird ja vielfach heute nicht mehr getragen, außer bei Tagesschausprechern und in der Politik. Dennoch ist ein Mann, der heute Krawatte trägt, nahezu Avantgarde. Und ich meine, die Krawatte hat Generationen von Managern als Sicherheit gedient, auch als stilistisches Element, warum sie jetzt verteufeln. Wer gerne Krawatte trägt, sollte auch das tun und ganz bewusst und auch selbstbewusst als Statement. Da bin ich absolut dafür.
Welche Art von Krawatten werden denn gerade getragen, wenn man welche trägt?
Bitte, nochmal?
Welche Art von Krawatten werden denn gerade getragen, wenn man welche trägt? Und wie ist das eigentlich mit der Krawattennadel?
Die Krawattennadel ist ja so ein bisschen ein Relikt aus den 70er Jahren und wurde bisher immer eher geschätzt in Clubs, dann versehen mit diversen Logos. Aber ein moderner Mann trägt keine Krawattennadel mehr. Zum Thema, welcher Style der Krawatte ist gerade im Trend? Ich bin jemand, der sich immer schwer tut, sich mit Trendbotschaften zu äußern, weil es mir immer um den Menschen geht und nicht um den allgemeinen Trend. Der allgemeine Trend kann nie etwas über Sie aussagen. Und deshalb an Krawattenknoten und auch der Stoff der Krawatte sollte immer einen Bezug haben zum Menschen. Wenn ich ein Mann bin mit einer breiten Brust, mit einer breiten Schulter, dann trage ich keinen schmalen, dünnen Knoten. Das heißt automatisch, dass die Krawatte auch einen dickeren Stoff braucht und dass ich einen Knoten zu binden verstehe, der auch ein gewisses Volumen hat.
Ja.
Ja, das heißt, die Abstimmung von Kragenform, Krawattenstoff und Krawattenknoten ist ein Teil der persönlichen Stilbildung. Und früher haben Gentlemen, manchmal hat man das auch lächelnd als Dandys bezeichnet, früher haben Gentlemen viel Sorgfalt darauf verwandt, diese Details miteinander abzustimmen, weil sie wussten, es ist so nah am Gesicht und das Erste, was der Betrachter wahrnimmt.
Absolut. Und die Farben spiegeln sich dann ja auch nach oben.
Das ist dann das Thema Farbberatung.
Genau.
Am Markt.
Wollte ich dich gerade fragen, genau.
Ja,
was empfiehlst du?
Gleich. Ja. Mhm. Soll ich auf Farben gerade eingehen?
Gerne, gerne. Was empfiehlst du jetzt beim Thema Online? Gibt es da eine andere Farbauswahl, als wir vielleicht sie von früher kennen? Gibt es da irgendwie besondere Sachen zu beachten, sowohl für Männer als auch für Frauen? Was ist da dein Rat?
Auch da würde ich mir nochmal die Zielgruppe anschauen. Mhm. Farben haben einmal einen persönlichen und einen strategischen Aspekt. Mhm. Persönlich heißt, ich schaue mir an, was hat der Mensch selber, also ich als Träger, was habe ich für ein Kolorit, Haut, Haar, Augenfarbe. Das ist das, was mit dieser klassischen Farbtyp-Stilberatung rübergebracht wird, was sehr häufig auch ins Oberflächliche und Lächerliche gezogen wird in den Medien. Das finde ich sehr, sehr schade. Mhm. Wenn eine Farbberatung professionell und kompetent durchgeführt wird, und leider ist das nicht immer der Fall, aber wenn es der Fall ist, dann können Farben einen Menschen buchstäblich zum Leuchten bringen. Also die Haut kann strahlen, die Augen strahlen, Erfahrungslinien werden weniger sichtbar. Der Ausdruck wird einfach weittragender. Das ist etwas, was sehr lohnend ist, sowohl im Bildschirm als auch, wenn ich zum Beispiel einen Vortrag vor mehreren Leuten halte oder einen Raum füllen will mit meiner körperlichen, physischen Präsenz. Ja, da spielen Farben eine sehr große Rolle. Das ist der persönliche Aspekt. Wir haben 6 Farbeigenschaften, die Farben beschreiben. Das eine sind die Farbtemperamente warm und kalt. Also kalte Farben haben eine blaue Basierung, warme Farben haben eine gelbe Basierung. Jetzt fragen Sie mich natürlich, wie kann ich das an mir selber erkennen? Das müssen Sie wirklich erkennen lassen, weil bei einem Menschen selbst ist da immer auch Wunschdenken dahinter. Klar kann man für sich entscheiden, ich bin ein hellerer oder dunklerer Typ. Das ist dann das zweite Pärchen an Farbeigenschaften, das wir feststellen können. Das lässt sich leicht erkennen. Und dann haben wir aber auch noch Farben, die sich in ihrer Intensität unterscheiden. Das heißt, auf der einen Seite gibt es leuchtende, kräftige Farben und es gibt aber auch zurückgenommenere, weiche Farben. Nun haben wir im Geschäftsleben ja generell eine Situation, wo wir als Menschen uns gerade nicht weich darstellen wollen. Wir wollen uns vielleicht flexibel und elastisch geben, aber nicht weich in dem Sinne. Das heißt, die weichen Farben aus der eigenen Palette, die fallen dann schon mal weg vor dem Bildschirm. Rosa kann mir noch so sehr stehen, aber wenn es nicht meine Farbe ist, dann sollte ich es eh nicht tragen. Und auch wenn es meine Farbe ist, auch dann nicht im Geschäftsleben. Oder für mich persönlich, ich bin ohne Schuhe 1,80 Meter groß. Wenn ich zu viel helle und weiche Farben trage, wirkt das eher plüschig, weil so viel Fläche da ist. Ja, das sind Überlegungen, die damit einfließen sollten. Dann haben Farben aber auch einen strategischen Aspekt. Und das bedeutet, ich überlege mir noch einmal, wer ist mein Empfänger? Jede Farbe hat eine Bedeutung. Rot zum Beispiel hat auf der einen Seite, sagt sie etwas über die Dynamik aus. Aber gerade in einem sehr vertrauten, intimen Gespräch kann Rot zu viel sein, weil es auch Aggression bedeuten kann. Jede Farbe hat also einen positiven und einen negativen Effekt. Ja, und das ist auch zu überlegen. Wenn wir also nochmal zurückkoppeln auf das, was ich eingangs gesagt habe, wir wollen auch den Zuschauer unterhalten, ist das, was wir gerade machen mit unseren Zuschauern, Sie verzeihen uns das bitte, dass wir in Dunkelblau hier sitzen. Wir wollen damit vielleicht auch Neutralität zeigen ein bisschen, auch Persönlichkeit zeigen, insofern, als wir nah ans Gesicht rangehen. Aber wenn wir unterhalten wollen, darf es auch ruhig situativ mal mehr Farbe sein. Aber wenn es geht, nicht aggressiv und so, dass es halt auch mir selber als Typ dient und mich gut aussehen lässt. Wenn die Farbe nicht zum Typ stimmt, nehmen wir mal an, ich trage ein dunkles Weinrot, was ja absolut auch eine Businessfarbe sein kann, aber dieses dunkle Weinrot steht mir nicht. Dann wird der Betrachter sich immer insgeheim im Gespräch überlegen, wie kommt derjenige dazu, diese Farbe zu tragen? Und dann nehmen wir mir nicht mehr zu. Das heißt, ich bringe meine Botschaft nicht mehr rüber. Und darum sind Farben auf der einen Seite eine großartige Möglichkeit, auf der anderen Seite gefährden sie auch, wenn ich nicht weiß, wie es geht.
Das heißt, du deutest auf die Gefahr hin, dass der Betrachter abgelenkt wird durch die Farbgebung.
Okay. Ja. Und ich glaube, dass diese Themen persönliche, individuelle Stilberatung und gerade die Farbberatung, die du ansprichst, Sabine, dass die durch diesen Boom an Videokonferenzen und Videokontakt noch zunehmen sollte und dass das auch richtig so ist, dass Menschen wieder mehr lernen sollten, wie kann ich in diesem engen Bildausschnitt das Spiel richtig spielen, das tragen, was mir steht und mich gut aussehen lässt auf der einen Seite und auf der anderen Seite den Empfänger erreicht.
Was sind denn so Sachen, wo du sagst, da musst du als Mann drauf achten, wenn es um eine Führungsposition geht, so drei praktische Tipps und vielleicht auch als Frau?
Bei beiden. Die Frisur muss die richtige sein, gerade beim Mann. Wir leben ja auch im Zeitalter der Bärte. Das finde ich eine großartige Entwicklung. Aber der Bart muss gepflegt sein. Mhm. Und wenn ich einen guten Friseur habe und Friseurbesuche nicht verboten sind, sollte ich darauf achten, dass mein Kopf und meine Barttracht miteinander eine Einheit eingehen, dass die Übergänge fließend werden, dass die Konturen sauber sind und dass es einfach ein Bild ergibt. Ein Bild, das eingeht auf meine Gesichtskonturen. Ja, genauso wie bei der Dame die Frisur auf die Konturen und die Proportionen eingehen sollte. Es ist ein Unterschied, ob ich als Frau ein rechteckiges Gesicht habe mit geradlinigen Konturen oder mit geschwungenen Konturen. Ein guter Friseur geht darauf auch ein. Ja, und natürlich sollte jede Frisur, ob bei Mann oder Frau, auch etwas mit der Haarqualität und der Haarmenge zu tun haben. Wenn ich also nicht mehr viel Oberkopfhaar habe, dann gibt's da nicht viel zu frisieren. Dann kann ich aber immer noch auf die Bartkonturen achten. Das sind Dinge, die immer sehr schnell im Blick sind und die auch in der Videozeit an Bedeutung gewonnen haben. Definitiv. Das war Tipp 1, die Frisur. Das zweite hatte ich schon gesagt, halsfrei für Damen auf alle Fälle. Mhm. Beim Mann nochmal hinsetzen, gucken, wenn ich jetzt mehrere Bekleidungsteile habe, staucht auch nichts nach oben. Ja, dann wirke ich auch als Mann halslos. Ja, ein Sakko ist halt nicht immer gut, wenn es schmal geschnitten ist und hochzieht.
Dazu was fragen. Mhm. Hast du ja gerade von Bärten gesprochen, wenn die etwas länger sind, legen die ja auch nicht gerade den Hals frei, sondern decken ihn eher ab.
Das ist richtig, das ist dann aber in sich ein eigenes Statement. Ja, beim Mann kann man auch nicht immer halsfrei sagen. Ja, bei einer Frau finde ich es sehr schön, bei einem Mann, viele Männer tragen heute einfach ein Hemd und den obersten Kragenknopf offen. Ja. Das ist ja so das Gängige. Ja. Wenn ich aber, wenn ich dann aber als Mann keinen Bart habe und nur einen nackten Hals, dann einen weißen Hemdkragen, ein dunkelblaues Sakko und dann kommt aber nichts weiter mehr, dann ist das unter Umständen auch zu wenig Information, um mich interessant aussehen zu lassen. ja, zu also einer konservativen Businessfarbe im Sakko oder in der Weste, wäre es auch schön, wenn ich auch da mal zu Farben greife oder zu dezenten Mustern, ja, wenn ich da beim Hemd etwas passieren lasse. Ja, und klar, wenn ich einen Vollbart habe, fände ich, gerade wenn der länger ist, auch schön, wenn man dann im Bildausschnitt darauf achtet, dass der untere Rahmen des Bildausschnitts den Bart nicht abschneidet. Wenn Statement, dann richtig Statement, wäre meine Haltung dazu.
Verstehe ich, ja. Ich habe gerade überlegt, ob ich mich an so Situationen erinnere und wenn mir es abgeschnitten wird, vom Hals, sei es ja, mit oder ohne Bart, ja, du hast recht, das finde ich auch immer störend und lenkt auch einen Teil meiner Aufmerksamkeit ab.
Obwohl ich nicht nur der Hals. Also als ich jung war, ich habe mein Studium verdient damit, dass ich manchmal Fototermine machte. Und wir hatten in Berlin damals, in Berlin der 80er Jahre, einen Fotografen, den nannte man den Kopfabschneider, weil der immer die Köpfe abgeschnitten hat. Und das war natürlich mit Blick auf Augen, Mund, Lippen, auf die erotischen Signale des Models, war das sicherlich zielführend. Aber das ist nicht das, was einen Menschen und eine Persönlichkeit rüberbringt.
Stimmt, ich erinnere mich auch noch, das war, glaube ich, in meinen 80ern sehr trendig, so den Kopf so ein bisschen hier abzuschneiden.
Ja, klar. Ist
zum Glück
ja,
nicht mehr so. Zum Abschluss würde ich dir gerne noch eine Frage stellen.
Ja.
Gibt es denn irgendwelche Literaturtipps, die du hast, Bücher etc., was du unseren Lesern, wo du sagst, Mensch, das hat mich bewegt oder das finde ich nochmal eine gute Vertiefung zu dem Thema, wo du sagst, das würde ich gerne unseren Zuhörern oder Zuschauern mitgeben.
Absolut. Und ich empfehle gerne ein Bilderbuch. Denn um eine Haltung zu Kleidung und Stil zu haben, muss man erstmal mit sich selber im Reinen sein, welche Meinungen man dazu entwickelt hat. Und was man denkt über Kleidung. Und dabei kann sehr helfen, das ist mein Buchtipp, The Sartorialist von Scott Schumann. Das ist in meinen Augen die Mutter aller Styleblogs. Das ist ein professioneller Fotograf, der irgendwann anfing, vor sehr, sehr vielen Jahren, das war noch in den Nullerjahren, mit Street Photography. Das heißt, er hat Menschen in Mailand weltweit an vielen großen Metropolen dieser Welt in ihrer Kleidung fotografiert, wo er das Gefühl hatte, dafür sehe ich etwas Besonderes. Und das hat er abgelichtet und auch kommentiert und hat auch erzählt, wie er die Leute getroffen hat, was die für eine Meinung zu Kleidung haben. Das Bedürfnis, sich schön zu machen und sich zu stylen, ist bei so vielen Menschen da. Und ich frage mich immer wieder, warum machen wir das dann so wenig? Schönheit ist etwas, was unseren Alltag in jedem Moment bereichern kann. Und darum Scott Schumann, The Sartorialist, ist meine Wahl. Da kann man durchblättern, kann Menschen in ihrer Kleidung beobachten. Man schlüpft also dann auch in die Rolle des Mäuschens, dass das beobachten darf. Okay. Und kann seine eigene Haltung dazu schärfen und entwickeln. Kann auch überlegen, was finde ich schön, was möchte ich an mir zeigen.
Genau, und wie bringe ich meine Persönlichkeit gut rüber? Wir werden diesen Blog in den Shownotes verlinken, sodass jeder gucken kann, genauso wie den Link zu deiner Seite, wo man dann ja auch Hinweise findet zu deinen Stilratgebern. Und ich danke dir erstmal ganz, ganz, ganz herzlich dafür, dass du heute zu Gast warst.
Und sehr, sehr gerne, Sabine.
Thema Farben und Stil und wie macht man das jetzt vor der Kamera? Wie betont man da seine Persönlichkeit nochmal, dass uns da geholfen hast. Ganz lieben Dank.
Ja, ich mache das seit 30 Jahren, was ich tue, und das Wichtige dabei ist, dass man es immer für den anderen tut und nicht für sich selbst. Stil ist kein Selbstzweck. Das ist etwas für den Empfänger.
Ja, aber ein Selbstausdruck vielleicht, oder?
Das auch, ja, natürlich. Klar. Aber wir sind immer im Dialog mit anderen. Man kann sich nicht singulär betrachten, und das ist vielleicht die kleine Botschaft, die noch mitschwingt.
Danke dir für diese Abschlussworte. Ganz lieben Dank und bis bald.
Bis bald, Sabine. Danke dir.
Danke, dass du heute dabei bist. Und du bekommst hier bei Bewerbungsstark jede Woche neuen Input rund um das Thema Bewerbung und berufliche Neuorientierung. Wenn du das Video zu unserem Gespräch sehen möchtest, dann kannst du das gerne auf dem YouTube-Kanal Sabine Lanius, Executive Sparring und Bewerbungscoaching. Den Link dazu findest du natürlich in den Shownotes. Und du findest dort auch den Link zu meinem kostenfreien Guide mit 11 Einleitungssätzen, die dir den Einstieg in ein Bewerbungsanschreiben einfacher machen. Das findest du auf meiner Homepage www.sabine-lanius.de oder eben direkt über den Link in den Shownotes. Ich freue mich, wieder von euch zu hören. Ich freue mich auch, wenn ihr Fragen hinterlasst, was euch an Themen interessiert, auf die ich dann gerne eingehe. Und ansonsten sehen wir uns oder hören wir uns nächste Woche. Ciao!